Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie heute Antje Allroggen. Das Wort Triage kommt, man hört es, aus dem Französischen und bedeutet dort so viel wie sortieren, aussuchen, auslesen. Allesamt in der Übersetzung Wörter, die bei uns Deutschen schreckliche Assoziationen wecken, wenn sie auf Menschen Anwendung finden. Darum verwenden wir wohl den französischen Begriff. Triage ist eine aus der Militärmedizin herrührende Bezeichnung, die ethisch schwierige Fragen nach sich zieht. Schließlich geht es um die Aufgabe, wie knappe Ressourcen aufzuteilen sind. Sie haben es sicher schon gehört, seit heute Vormittag gibt es aus Karlsruhe den klaren Auftrag an den Gesetzgeber, der Staat muss unverzüglich Vorkehrungen treffen, um Menschen mit einer Behinderung für den Fall einer pandemiebedingt auftretenden Triage zu schützen, um sie bei einer Corona-bedingten intensivmedizinischen Behandlung nicht zu benachteiligen. Die Bundesregierung hat heute Mittag bereits angekündigt, zügig einen Entwurf zum Schutz von Menschen mit Behinderung vorzulegen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach begrüßte das Urteil ausdrücklich. Auch die Kirchen taten das heute. Welche ethischen Fragen sich aus dem Karlsruher Beschluss zur Triage ergeben, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Medizinethiker Axel Bauer von der Universitätsmedizin Mannheim gesprochen. Er war von 2008 bis 2012 Mitglied des Ethikrats. Frage an ihn war, wie ist der Beschluss des Verfassungsgerichts aus ethischer Sicht zu bewerten?
Ja, ein solcher Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist natürlich zunächst mal zu respektieren. Zunächst ist es sicher sehr verständlich, dass die Kläger die Sorge haben oder hatten, dass im Falle einer möglichen Triage Behinderte durch die Kriterien benachteiligt werden könnten, wie sie etwa die DIVI, also die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, im April 2020 festgelegt hat zur Corona-Pandemie. Und das ist der Grund der Klage gewesen. Und es ist auch durchaus nachvollziehbar, dass das Bundesverfassungsgericht hier den Klägern Recht gibt, indem es diese Kriterien der DIVI durchaus in Frage stellt, dass das sozusagen nicht das letzte Wort in dieser Sache gewesen sein kann.
Lassen Sie uns vielleicht kurz bei diesen Kriterien bleiben. Wie sieht es denn gerade aus? Werden bisher bei der Triage Menschen, behinderte Menschen diskriminiert? Also geht es bei dem Beschluss zuallererst um einen Diskriminierungsausgleich, den es bisher so noch nicht gibt, und weniger, ich sag mal, um ein Wettrennen bei der Frage, wer überlebt?
Also dazu möchte ich zunächst mal sagen, dass es ja spezifisch erstmal um die Covid-19-Erkrankung geht und dass eine Triage im Sinne von Patienten können nicht behandelt werden auf der Intensivstation derzeit in Deutschland nicht besteht. Insofern ist diese Diskussion zunächst immer noch theoretisch und ich habe auch manchmal ein bisschen die Sorge, wenn man diese Fragen zu sehr in den Vordergrund stellt, dass man am Ende auch eine Triage noch womöglich herbeiredet. Aber um jetzt auf diese Kriterien zu kommen, der DIVI, die sind tatsächlich nicht ganz unproblematisch. Da steht zum Beispiel drin, dass anamnestische Erfassung von Komorbiditäten eine Rolle spielen kann, also von zusätzlichen Erkrankungen, die jemand außer Covid-19 hat, dass anamnestische und klinische Erfassung des allgemeinen Zustandes und der Gebrechlichkeit eine Rolle spielen können und auch prognostisch wichtige Scores, also Prognosefaktoren. Und da hat das Bundesverfassungsgericht wohl die Sorge, und die kann man durchaus teilen, dass Behinderte in diesem Sinne unter Umständen zwar nicht sozusagen offiziell wegen ihrer Behinderung benachteiligt werden würden, wohl aber indirekt durch diese genannten Dinge wie Komorbiditäten oder anamnestische Erfassung des Allgemeinzustandes. Es geht ja um die individuelle Erfolgsaussicht des Patienten, ob er diese Erkrankung durch die Intensivtherapie überleben kann. Und da ist es nicht auszuschließen, wie das Bundesverfassungsgericht auch schreibt, dass unter Umständen die Erfolgsaussicht sozusagen von Ärzten intuitiv schlechter empfunden wird im Falle einer Behinderung und dass das natürlich nicht sein darf.
Wird es behinderten Menschen denn gerecht, wenn man bei einer Behinderung pauschal davon ausgeht, dass diese Menschen schlechtere Genesungsaussichten haben als andere?
Ist ja der Behindertenbegriff auch sehr pauschal und wird dem natürlich dann nicht gerecht. Es macht sicher einen großen Unterschied, gerade bei Covid-19, ob sie etwa behindert sind wegen einer Gehbehinderung oder wegen einer Sehstörung oder ob sie eine spinale Muskelatrophie haben. Ja. Deswegen ist also die stereotype Benennung einfach der Behinderung als solcher sicherlich gar nicht besonders hilfreich, weil sie im Einzelfall doch sehr, sehr heterogene Zustände umfasst.
Aber wir reden hier darüber, über die Möglichkeit, wie Priorisierungsentscheidungen zu regeln sind, politisch zu regeln sind. Wie weit kann Ihrer Meinung nach eine solche politisch legitimierte Priorisierung gehen? Grundsätzlich lässt sich dann ja auch vielleicht bald über Geimpfte und Nicht-Geimpfte diskutieren.
Genau das ist meine Befürchtung, dass wir jetzt in eine Diskussion kommen, bei der es nicht nur gehen wird um die jetzt heute entschiedene Nichtbenachteiligung von Behinderten, sondern dass eine allgemeine Regelung der Triage auch in anderem Zusammenhang politisch erwogen werden könnte. Beispielsweise diese Frage, darf man Geimpfte bevorzugen und Ungeimpfte benachteiligen, was ich persönlich natürlich ablehnen würde. Was wäre daraus die konkrete Folge? Welche Hilfe hätte der Arzt am Krankenbett? Oder würde es am Ende nur darauf hinauslaufen, dass Ärzte sehr defensiv agieren werden, um nicht am Ende einer Klage ausgesetzt zu sein? Würde das unter Umständen dazu führen, dass man im Zweifelsfall generell dann Behinderte bevorzugen müsste, was ja auch nicht zulässig ist? Also so sehr ich die Klage und deren Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht nachvollziehen kann, so schwierig erscheint mir das, was jetzt auf dem gesetzlichen Wege zu erwarten ist. Ob das mehr wird als im schlimmsten Falle ein bürokratisches Monstrum, das dem klinischen Alltag nicht hilft, das bleibt abzuwarten.
Axel Bauer, Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, war das. Wie sehr das eigene Leid oft hinter anderen größeren Schicksalen verschwindet, das war eines der Themen, die Birgit von der Beke in ihren Romanen stets interessiert haben. Immer ganz genau hinschauen, heißt es an einer Stelle in ihrem ersten Roman aus dem Jahr 1990, Das Muschelessen, für den sie den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Und das tat sie im literarischen Sinne wohl auch. Wie heute bekannt wurde, ist Birgit von der Beke Heiligabend im Alter von 65 Jahren gestorben. Geboren wurde sie 1956 im brandenburgischen Dahme und war ein Jahr vor dem Mauerbau mit ihrer Mutter in den Westen gekommen. Sie wohnte lange in Frankfurt am Main, kurz in Berlin und seit 1993 in Südfrankreich. Viele ihrer Bücher tragen autobiografische Züge. Jan Drees, Literaturredakteur des Deutschlandfunk, hat fast alles von ihr gelesen und ich habe ihn gefragt, wie er sich an die Texte van der Beekes erinnert.
Ja, tatsächlich habe ich mit Anfang 20, das war so 2001, 2002, alles damals Greifbare von Birgit van der Beke gelesen, aufgrund einer privaten Empfehlung. Natürlich erstmal das Muschelessen. Sie haben es ja gerade gesagt, dass sie den Bachmann-Preis 1990 erhielt. Dann Gut genug. Das ist eine Schwangerschafts- und Mutterwerden-Geschichte von 1993, die immer noch gültig ist und durchaus integrierbar in den zeitgenössischen Regretting Motherhood-Diskurs. Aber eben, naja, auf eine van der Beke typische zärtliche Weise. Außerdem wichtig, das ist nach wie vor bei mir im Gedächtnis, Alberta empfängt einen Liebhaber von 1997. Prägnant ist das Cover mit der sich abwendenden Betty von Gerhard Richter. Eine Liebesgeschichte, die so ein bisschen erinnert an Christoph Meckels Licht von 1980 über eine absterbende Liebe. Ist eine melancholische Geschichte in mehreren Teilen, die ich nicht mehr en Detail erinnere, aber deren Ton ich aus der Ferne dennoch weiterhin vernehme.
Birgit van der Beek hat sich zu vielen Texten anregen lassen durch persönliche Erfahrungen, die durchaus auch Gewalterfahrungen waren. In der Lesart in Deutschlandfunk Kultur sagte sie über die schriftstellerische Arbeit an solchen Themen.
Es ist immer schwer, über Gewalt zu schreiben, weil da draußen in der Welt eine Menge Gewaltdiskurse herumfliegen. Das sind alles so Fallen, in die man als Autor nicht laufen sollte. Und deswegen ist man zunächst erstmal gefordert, eine eigene Sprache zu entwickeln und viele, viele Wörter, die darauf zutreffen könnten, möglichst zu vermeiden.
Jan Drees, das schriftstellerische Sprechen über Gewalt muss sich also unterscheiden vom landläufigen, gängigen Reden über Gewalt. Ist das, was Sie meint?
1999 erschien der Südfrankreich-Roman Ich sehe was, was du nicht siehst. Und dieser Buchtitel beschreibt vielleicht in Nutshell die Poetik Birgit van der Beekes, die versucht zu sehen, was andere vielleicht nicht sehen und dann auszusprechen auf eine literarisch andere Weise, die im sanften Ton das Allerhärteste beschreibt, ja, zu umschreiben, zu benennen versucht. Mustergültig bleibt natürlich ihr Debüt Das Muschelessen. Im Muschelessen sitzen Mutter, Tochter und Sohn vor Miesmuscheln. Sie warten auf den Vater. Der Vater kommt zu spät und irgendwann wird der Wein geöffnet. Und während die Muscheln langsam schlecht werden, wird auch die Beziehung zu dem Vater immer schlechter. Sie wird ausgesprochen, wie schlecht sie ist. Mutter, wie Kinder, die konstruieren das patriarchal gewalttätige Verhalten dieses Mannes. Ich erinnere eine Schrankwand und die Weise, wie van der Beeke nun beschreibt, wie die Kinder gegen eben diese Schrankwand knallen unter den Schlägen. Ja, die hat eben nicht nur die Glasscheiben im Roman, sondern auch irgendwas in mir damals erzittern lassen. Denn das konnte Birgit van der Beeke ausholen und geradezu zuschlagen mit einem Satz so aus dem Nichts wie eine Ohrfeige. Und sie sah was andere nicht sahen. Das war ihre große Meisterschaft in ihrem besten Augenblicken. Und sie hat in diesem Muschelessen eben nicht nur ein Sozial- und Gewaltdrama beschrieben, sondern 1990, Wendezeit, auch über die Sprachlosigkeit der DDR-Bürger angesichts der drohenden Stasi von damals geschrieben. Also sie hat immer wieder auch versucht, diese persönlichen Erfahrungen, die durchaus ausschlaggebend waren und Anfang waren für ihre Geschichten, dann zu nutzen, um sie auf eine höhere Ebene zu bringen. Und das ist dann doch sehr gute Literatur.
Was sollte man von Birgit van der Beeke als erstes lesen? Das Muschelessen?
Das Muschelessen kann man als erstes lesen, auch gut genug. Oder Ich sehe was, was du nicht siehst. Aber für alle, die Max Frischs bravouröses Mein Name sei Gantenbein kennen, dem kann man eigentlich nur ans Herz legen, Fehlende Teile von Birgit van der Beeke. Das ist nämlich das Gegenstück zu Mein Name sei Gantenbein. Birgit van der Beeke hat dann die Geschichte aus der Sicht der Frau, aus der Sicht dieser Lila erzählt. Hier sehen wir, was wir bei Max Frisch nicht sehen konnten. Und dass uns Birgit van der Beeke nun nie wieder die Augen öffnen wird, weil sie es überraschen und viel zu früh ihre Augen geschlossen hat, das ist traurig und tragisch und ein Verlust für die deutschsprachige Gegenwartsliteratur.
Zum Tod der Schriftstellerin Birgit van der Beeke war das Jan Drees aus unserer Büchermarktredaktion. Man kann dem zur Neige gehenden Jahr durchaus übel nehmen, wenn man die großen Schicksale hier mal außer Acht lässt, dass man einen Großteil davon nicht ins Kino gehen durfte. Für die Filmbranche war der Lockdown besonders drastisch. Viele Häuser öffneten erst im Sommer wieder. Immerhin hatte die alte Bundesregierung den Kinos mit dem Zukunftsprogramm bis zu 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kam dann noch ein Corona-bedingt aufgestocktes Förderprogramm. Und die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth beschwichtigte gerade erst, von den über 1700 Kinos in Deutschland hätten wegen der Pandemie lediglich 8 schließen müssen. Aufatmen kann die Branche aber nicht. Aktuell gibt es große regionale Unterschiede, was die Corona-Auflagen für das Kino anbetrifft. Auf der anderen Seite bricht eine Spinne im Kino gerade alle Rekorde. Wir haben gestern darüber berichtet. Der Spider-Man-Blockbuster No Way Home erzielte innerhalb von nur 12 Tagen weltweit einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar. Was das Kinojahr 2021 sonst noch an Widersprüchen und Bemerkenswerten zu bieten hatte, darüber habe ich mich vor der Sendung mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland unterhalten. Was war das für ein Jahr für das Kino?
Ja, ich glaube, dass es kein jetzt herausragendes Jahr für das Kino war. Natürlich ist es auch ein Jahr, was extrem durch die Pandemie geschädigt wurde. Es gab viel weniger Filme, es gab viel weniger Zeit, in der man Filme anschauen konnte. Dann kam dazu, dass das, was wir normalerweise über das Jahr erleben, nämlich erstens einen festen Festivalzyklus und zum zweiten auch Marketingkampagnen, das hat man dieses Jahr nur sehr reduziert erleben können. Da gab es so 2, 3 Filme, James Bond, natürlich, auf den haben alle gewartet. Dann Dune, die Neuverfilmung dieses Romans aus den 60s, Fantasy-Romans, das waren so die großen Blockbuster. Also nach wie vor leidet das Kino extrem unter der Pandemie. Pandemie mehr als wahrscheinlich fast alle anderen Kunstgattungen. Insofern war das sicherlich ein Jahr, an dem die Leute, die damit Geld verdienen müssen und die Leute, die künstlerisch arbeiten wollen, nicht gerne zurückdenken. Mhm. Zum künstlerischen Arbeiten gehört ja auch die Filmproduktion, die dann auch unter den entsprechenden Hygienebedingungen und Vorschriften stattfinden muss. Trotzdem, es gab einzelne gute und in jedem Fall viele interessante Filme.
Wenn wir uns jetzt einfach mal ein paar Filme rausgreifen, Rüdiger Suslan zum Beispiel, Audrey Divans Romanverfilmung, das Ereignis von Annie Ernaux's Roman L'Evénement, das ist die Geschichte einer erlebten Abtreibung, oder auch Julia Ducournau's Film Titan, der dieses Jahr in Cannes die Goldene Palme gewann. Auch, wenn auch ganz anders, über eine junge Frau erzählt mit gewissen Neigungen zu schönen Autos. Da könnte man ja denken, dass in diesem Jahr vielleicht eher private Themen einen Trend gesetzt haben. Nun hat aber Mitte Dezember mit Quo Vadis Aida ein dezidiert politischer Film den Europäischen Filmpreis gewonnen. Stimmt diese Diagnose also nicht so richtig?
Doch, ich glaube, Ihre Diagnose stimmt schon. Also man wird auch entdecken, dass Quo Vadis Aida eine grundsätzlich private Geschichte erzählt, die allerdings natürlich im Umfeld des Bosnienkrieges stattfindet. Genau gesagt des Massakers von Srebrenica, aber es geht im Prinzip um eine Familie und eine Mutter, die im Zentrum steht und die versucht, ihre Familie zu retten. Das gelingt nicht. Und diese beiden anderen Filme, die Sie genannt haben, die sind natürlich in mancher Hinsicht einander sehr ähnlich. Nicht nur, dass sie die beiden wichtigsten vielleicht europäischen Filmpreise gewonnen haben, die ohne Frage wichtiger sind als der sogenannte Europäische Filmpreis, nämlich die Goldene Palme von Cannes, Titan, Sie haben es gesagt, und L'Evénement, den Goldenen Löwen von Venedig. Das sind beides Filme, die erstens mal gezeigt haben, dass die künstlerisch wichtigsten Ereignisse bei den Festivals stattfinden. Dann sind die Filme insofern gemeinsam, dass sie beide von jungen Regisseurinnen gedreht wurden. In beiden Filmen stehen auch junge Frauen im Zentrum. Es sind natürlich zwei Filme aus Frankreich, die gewonnen haben. Und das zeigt, dass das französische Kino schon in einem extrem guten Zustand ist. Man müsste auch sicherlich so einen Film wie Leos Carax' Film Annette, den Eröffnungsfilm von Cannes, der noch in den deutschen Kinos gerade läuft, nennen. Das ist ein Musical mit Marion Cotillard. Und mir scheint, dass diese drei Filme schon die stärksten Seiten dieses europäischen Kinos repräsentieren. L'Evénement, das muss man zum Schluss noch sagen, ist ein Film, der wird im kommenden Jahr ins Kino kommen.
Sie sagten es, die stärksten Kinofilme finden immer noch auf den Festivals statt. Sie haben auch gesagt, das französische Kino lebt immer weiter und erfindet sich immer wieder neu. Was ist denn mit dem deutschen Film? Der tut sich da eher etwas schwer, oder?
Ja, wir haben sicherlich in der Breite ein sehr schwaches deutsches Filmjahr gesehen. Immerhin gibt es bestimmte Erfolge. Man muss unbedingt natürlich Fabian nennen von Dominik Graf, der seine Premiere auch wieder auf dem Filmfestival hatte, diesmal auf der Berlinale. Das ist die Romanverfilmung des bekannten Erich Kästner Buchs. Das Ganze in der Endphase der Weimarer Republik. Und man hat dauernd das Gefühl, das handelt eigentlich von hier und heute. Und zwar nicht jetzt wegen dem Aufstieg der Rechtspopulisten in unserer Zeit, sondern einfach, weil das Lebensgefühl ein sehr ähnliches ist.
Versuchen Sie gerade ein Stück weit zu kompensieren, dass eben gerade dieser Film, Fabian, oder der Gang vor die Hunde eher leer ausging, ein bisschen übersehen wurde. Es war ja eher Ich bin dein Mensch von Maria Schrader, der jetzt für Deutschland als Bewerber für den Oscar ins Rennen geschickt wird.
Ja, tatsächlich hat Fabian bei der Berlinale keinen Preis bekommen. Und da muss man, glaube ich, ehrlich genug sein, dass das sicherlich etwas damit zu tun hat, dass Maria Schrader als Person in der Branche etwas mehrheitsfähiger ist als Dominik Graf. Zum Film muss man sagen, das bestreitet auch niemand der Macher, das ist ein Fernsehfilm. Und dann kommt eins zum anderen. Dann wird so etwas von Branchenverbänden nach Hollywood geschickt in die Oscar als Oscar-Kandidat. Der ist ja noch nicht nominiert worden. Vielleicht wird er das. Man wird sehen.
Sie sagten es, das Kino hat sehr gelitten in diesem Jahr. Umso mehr erwarten jetzt viele die Novellierung des sogenannten Filmfördergesetzes. Das fordert die Film- und Kinobranche ja schon seit langem von der Politik. Wie geht es denn damit 2022 jetzt weiter?
Im kommenden Jahr gibt es das Filmfördergesetz, was neu verabschiedet wird. Und dann gibt es einen neuen Medienstaatsvertrag. Das heißt einen Rundfunkvertrag. Und die Fernsehsender sind Einzahler in die Filmförderung. Das deutsche Fernsehen, das deutsche Kino sind sehr eng verzahnt. Die gesamte deutsche Kinobranche kritisiert das und findet es eigentlich falsch, diese enge Verzahnung, fordert, dass so etwas aufgelöst wird. Aber das kann man nur gemeinsam tun. Und das ist eine der ersten Baustellen für die neue Kulturstaatsministerin.
In dem Filmfördergesetz steht ja auch, dass der CO2-Verbrauch reduziert werden soll bei den Produktionen. Das wäre doch was für Claudia Roth, die also für Green Culture doch einiges übrig hat, oder?
Ja, unbedingt. Und man kann diese Erklärungen und Selbstverpflichtungen zu Green Producing, grünen Produzieren, die werden meistens von den Filmförderern verabschiedet, zum Teil auch von den Fernsehsendern. Und wer das Ganze aber bezahlen muss, das sind die Produzenten. Es gibt jetzt schon, muss man ehrlicherweise sagen, ein Bewusstsein dafür. Es gibt erste Möglichkeiten, auch die Zusatzkosten, die durch grünes Produzieren entstehen, die dann auch in die Förderetats einzuarbeiten, aber noch nicht überall. Und de facto bedeutet das zunächst einmal, dass die Belastungen in der Privatwirtschaft sind, die Vorgaben aber öffentlich gemacht werden und die öffentliche Hand hat, diese Folgen nicht zu tragen.
Jetzt wissen wir aber noch nicht, Rüdiger Suchsland, was war Ihr Lieblingsfilm 2021 und was war Ihr größter Flop? In ganzer Kürze bitte.
Ja, also zwei Lieblingsfilme darf ich nennen. Den einen habe ich schon kurz erwähnt, das ist tatsächlich Annette. Das ist ein ganz toller Film, einer Rockoper von Leos Carax, die noch in den deutschen Kinos läuft. Und das zweite ist ein deutscher Film, der erst im kommenden Jahr, ich glaube sogar im Januar, in die deutschen Kinos kommt. Den habe ich in Locarno gesehen. Der heißt Niemand ist bei den Kälbern. Ist auch eine Romanverfilmung und hat eine wunderbare Hauptdarstellerin, Saskia Rosendahl, die auch einen Hauptpreis in Locarno gewonnen hat, die übrigens auch die Hauptdarstellerin von Fabian ist, um den auch nochmal zu erwähnen. Das sind schon alles drei super Filme. Und der größte Flop, also ich muss wirklich sagen, mich hat nichts mehr enttäuscht als der letzte James-Bond-Film. Den fand ich viel zu lang, viel zu melancholisch, pessimistisch. Man erwartet von einer James-Bond-Figur eigentlich etwas ganz anderes. Und ich finde auch, es geht nicht, dass, jetzt darf man es ja verraten, nach Monaten im Kino, dass James Bond stirbt. Das ist für mich ein No-Go. Da bricht man auch einen Vertrag mit dem Publikum. Und was man, abgesehen, dass wir alle wissen, der wird wieder auferstehen wie Jesus Christus. Und insofern merkt man hier auch, dass das Kino insgesamt, das internationale Kino, gerade eigentlich nicht genau weiß, wo es hin will, dass das seinen Weg sucht. Und dass es auch ein bisschen herumirrt im Nebel, wie vielleicht wir alle von Fahren auf Sicht, hat die geschiedene Bundeskanzlerin gesprochen. Und insofern fährt auch das Kino auf Sicht.
Rüdiger Suchsland über ein irgendwie nebulöses Kinojahr 2021. Aktuelle Kulturmeldungen hat nun Jörg Biesler und die beginnen in Russland.
Russlands oberstes Gericht hat trotz internationaler Kritik die Menschenrechtsorganisation Memorial aufgelöst. Die Entscheidung der Richterin Alla Nazarova gilt als schwerer Schlag gegen die russische Menschenrechtsbewegung. Memorial arbeitet seit mehr als 30 Jahren an der Aufarbeitung der kommunistischen Gewaltherrschaft in der Sowjetunion. Der prominente Verteidiger Henry Ryesnik, der auch Mitglied des Menschenrechtsrats beim russischen Präsidenten ist, sprach von einem gesetzeswidrigen Richterspruch. Es sei eine politische Entscheidung. Die Richterin folgte dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft. Die hatte argumentiert, Memorial stelle mit seiner Arbeit die vor 30 Jahren aufgelöste Sowjetunion als Terrorstaat dar und verbreite Lügen über das Land. Deutliche Kritik an der Entscheidung kam auch aus Deutschland. Das sei ein schwerer Schlag für die russische Gesellschaft und für ganz Europa, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung mehrerer Organisationen, darunter die Heinrich-Böll-Stiftung, Amnesty International und das Deutsche Pen-Zentrum. Der Würth-Preis für europäische Literatur geht in diesem Jahr an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Die Jury begründete die Wahl mit der Unerschrockenheit, mit der Ernaux ihre Erfahrung in ihrer Autofiktion protokolliert und mit der Klarheit ihres Blicks auf Gesellschaft und kollektives Gedächtnis. Die literarische Form, die sie dafür finde, habe das autobiografische Schreiben von Schriftstellerinnen und Schriftstellern in Europa und der Welt erneuert. Von Annie Ernaux erschien zuletzt auf Deutsch der Roman »Das Ereignis«. Darin beschreibt sie autobiografisch die Verzweiflung einer Frau, die im Frankreich der 60er Jahre einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen will. Die Erfahrung von Entmündigung, Ohnmacht und Angst, die Ernaux Text widerspiegelt, sei zeitlos gültig, urteilt die Jury. Der denkmalgeschützte Altbau des Kleist-Museums in Frankfurt an der Oder wird für 1,3 Millionen Euro saniert. Fassade und Fenster des 1777, also in Kleists Geburtsjahr, errichteten Gebäudes sollen restauriert und das Treppenhaus instand gesetzt werden. 2027 wird der 250. Geburtstag Heinrich von Kleists gefeiert. Nicht mehr zu sanieren ist die sogenannte Bandelhütte am Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. In der Nacht brannte das kleine Holzhäuschen, in dem der Architekt und Initiator des Denkmals Hermann Hermann Bandel während der Bauzeit von 1837 bis 1846 lebte, nieder. Er investierte große Teile seines privaten Vermögens in das Bauvorhaben. Soweit die Kulturnachrichten.
Mit Jörg Biesler, vielen Dank. Mehr über die Karlsruher Entscheidung zur Triage und Reaktionen darauf hören Sie in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Bis hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Noch einen guten Abend.